Predigtext für heute ist 1. Mose 5, Verse 1 bis 32. Moment. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Weib und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth, und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch, und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan, und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre und starb. Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und starb. Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre und starb. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort in Hannover und auch alle, die mit dabei sind, über den Livestream und dann später über YouTube, wir freuen uns über diese große Gemeinschaft, die sich quer durch unser ganzes Land und teilweise darüber hinaus zieht. Nachrichten sind eine heiße Ware, heute mehr denn je. Wir erleben eine heftige gesellschaftliche Debatte darüber, wer das Recht haben soll, seine Nachrichten zu veröffentlichen und wer nicht. Wir erfahren von Sperrungen in den sozialen Medien, dass bestimmte Autoren und ihre Accounts gelöscht werden, Videos bei YouTube verschwinden. Wir sind Zeugen einer sogenannten Cancel Culture, die bei bestimmten ethischen Themen möglichst verhindern will, dass eine offene Debatte geführt werden kann, in der alle Positionen ausführlich zur Sprache kommen. Ein mir persönlich bekannter Journalist tourt zurzeit durch Schweden und was er dort im Gespräch mit den Menschen vor Ort erfährt, hat zum Teil wenig gemeinsam mit manchen Schreckensmeldungen, die uns hier als Nachrichten präsentiert wurden. Liebe Gemeinde, warum sind Nachrichten so wichtig? Warum sind Medien und Journalisten so mächtig? Warum ist es für den Bestand einer Demokratie lebenswichtig, dass die Mächtigen nicht autokratisch über die Nachrichten wachen dürfen? Woher wissen wir, welche News Fake News sind und welche nicht? Und wenn sich jemand als Faktenchecker bezeichnet, ist mit der Selbstbezeichnung ja noch nicht ausgeschlossen, dass er möglicherweise auch ein Faktenfälscher ist. Wer checkt die Faktenchecker an? In wessen Auftrag? Mit wessen Geld? Wer sich abends für 20 Minuten vor den Fernseher setzt oder vielleicht noch eine Talkshow dann sich gönnt, sollte nicht meinen, dass er objektiv, gründlich und umfassend informiert wäre. Manchmal vielleicht, manchmal aber vielleicht auch nicht. Nur ein Beispiel vom Freitagabend. Der Spiegel hatte getitelt: Tagsüber keine deutliche Übersterblichkeit in Deutschland. Knapp, klar und korrekt. Die Tagesschau eröffnete dann mit dem großen Bild: Zahl der Sterbefälle 2020 gestiegen. Nun, das hat zunächst mal den Neuigkeitswert, wie der Sommer ist wärmer als der Winter, weil wegen des steigenden Alters der Bevölkerung ohnehin ein leichtes Ansteigen der Sterbefälle die statistische Norm ist. Das muss man erst mal wissen. Aber dann wurde in der Tagesschau gleich zu Beginn der Eindruck erweckt, die Bestatter wären überlastet. Bilder von Särgen und ein Bestatter dort, der habe viel zu tun. Davon, dass Bestatter im Verlauf des Jahres teilweise Kurzarbeit anmelden mussten, wurde nichts gesagt. So, und dann ging es weiter. Man konstatierte einen Zuwachs der Todeszahlen 2020 von 5% und sagte, das sei auf Corona zurückzuführen. Und diese Aussage ist eindeutig falsch. Dazu braucht man nur die Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes anzusehen. Dort heißt es, dass der Anstieg um 5% zum Teil, Zitat, auf kalendarische sowie demografische Aspekte zurückzuführen sei. 2020 war ein Schaltjahr, sodass sich durch den zusätzlichen Tag schon ein Anstieg um etwa 3000 Fälle gegenüber dem Vorjahr ergibt, schreibt das Statistische Bundesamt und weiter. Wenn man außerdem den bisherigen Trend zu einer steigenden Lebenserwartung und die absehbaren Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt, wäre ohne Sonderentwicklung ohnehin ein Anstieg um etwa 1-2% für das Jahr 2020 zu erwarten gewesen. Und Kritiker fügen hinzu, dass ja auch niemand wisse, welche Kollateralschäden, etwa verschobene Operationen, erhöhte Anzahl von Selbstmorden und so weiter in diese Zahl mit einfließen. Ein Tweet fasste den Befund gut zusammen. Keine deutliche Übersterblichkeit in Deutschland 2020, sagt das Statistische Bundesamt. Was meint die Tagesschau? Was macht die Tagesschau aus dieser Statistik? Sie verkündet eine große Übersterblichkeit im Monat Dezember und zeigt wieder massenhaft Särge. Den Rest der Statistik verschweigt sie nahezu. So viel zur Zuverlässigkeit von Nachrichten. Ich sage nicht, dass die Tagesschau immer so Nachrichten präsentiert. Ich sage nur, wie kritisch wir genau hinschauen müssen und immer wieder uns auch unser eigenes Bild machen. Nicht umsonst fordert die Bibel uns dazu auf, kritisch zu prüfen, was uns in dieser Welt angeboten wird. 1. Thessalonicher 5. Und dafür brauchen wir auch dringend die Beratung unter Brüdern. Wir brauchen das Gebet darum, dass Gott uns Weisheit gibt, dass er uns gute Quellen finden lässt. Und obwohl wir dieser verwirrenden Situation genauso ausgesetzt sind, wie alle anderen Zeitgenossen auch, haben wir als Christen dennoch einen wunderbaren Vorteil. Für die lebensentscheidenden Fragen steht uns eine Nachrichtenquelle zur Verfügung, auf deren Zuverlässigkeit wir uns völlig, hundertprozentig verlassen können. Keine Fake News, keine geframten Botschaften, die unser Denken in eine bestimmte Richtung lenken wollen, ohne dass wir es merken. Und diese speziellen Nachrichten sind natürlich, was ihre Dokumentation angeht, sehr, sehr alt. Aber das heißt nicht, dass sie überflüssig wären oder gar unzuverlässig. Das Wichtigste an einer Nachricht ist zunächst nicht ihr Alter, sondern ihre Zuverlässigkeit. Ja? Und dann natürlich die Frage der Relevanz. Brauche ich diese Nachricht unbedingt? Ist sie wichtig für mich? Natürlich reizt uns das alle oder zumindest viele von uns, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir klopfen begierig die Möglichkeiten neuer Nachrichten ab. Aber mitten in diesem verwirrenden Geschwirr von Meldungen hat Gott uns einen archimedischen Punkt, einen unbeweglichen Punkt zur Verfügung gestellt, der nicht wankt. Und die Bibel begegnet uns mit dem Anspruch absoluter Wahrhaftigkeit. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, und das gilt für die gesamte Bibel, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung und Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von demselben Gott, von dem es heißt, dass er nicht lügt. Titus 1, Vers 2, der Gott, der nicht lügt, hat das ewige Leben verheißen. Der Gott, der nicht lügt. Und dieser Gott gibt uns sein Wort und darum ist alle Schrift nützlich. Und darum ist die Zeit, die wir als Gemeinde und als Einzelne, die wir in das gründliche Erforschen dieses Wortes investieren. Diese Zeit ist immer gut investiert. Denn dadurch kommen wir, wenn ich ein Bild aus der Geologie verwenden darf, an Informationsschichten heran, die uns andernfalls verschlossen blieben. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen graben. Das fünfte Kapitel der Genesis, unser Predigtext heute. Und wir verfolgen das hehre Ziel, das machen wir sonst nicht, ein ganzes Kapitel in einer Predigt zu bewältigen. Schneiden Sie sich schon mal an. Dieses fünfte Kapitel gibt uns Einblick in eine Epoche, von der wir durch eine große Erkenntnisscheide, wie man das nennt, getrennt sind. Eine weltweite Katastrophe, die zu einer radikalen Umwälzung und zu einer totalen Veränderung des gesamten Ökosystems führte, aller klimatischen Rahmenbedingungen. Wir werden ab nächster Woche sehen, wie diese Veränderung stattfand. Und das Thumbnail für diesen Gottesdienst, für dieses Video, das Sie dann auf YouTube sehen, macht genau diese Erkenntnisscheide wunderbar deutlich. Und wir wollen hinter diese Erkenntnisscheide zurückgehen, hinter das Geschehen der Sintflut zurückgehen. Und dafür haben wir diese Quelle und diese Nachrichten. Und Sie werden sehen, es geht um Daten, um Zahlen, es geht um konkrete Namen. Und darum lautet die Überschrift zu unserer Predigt heute auch Nachrichten aus der Urzeit. Nachrichten aus der Urzeit. Es geht nicht um Mythen aus der Urzeit. Die gibt es in vielen Kulturen zuhauf. Es geht auch nicht nur um Geschichten aus der Urzeit, so nach dem Motto ein paar nette Szenen, bei denen es nicht auf die Fakten ankommt. Nein, es geht um Nachrichten aus der Urzeit. Und diese Nachrichten geben uns einen knappen Überblick über die Epoche nach dem Sündenfall bis zur Sintflut. Um diese Epoche geht es, um die Zeit nach dem Sündenfall bis zur Sintflut. Wir starten jetzt mitten hinein in dieses Kapitel, das heißt, wir starten am Anfang. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt. Sie merken, der Schreiber arbeitet methodisch mit dem Mittel der Genealogie, der Geschlechterfolge. A zeugte B. Und so gibt er uns einen guten Überblick, einen groben Überblick über den Gang der Geschichte, wie gesagt, vom Sündenfall bis zur Sintflut. Um diese Epoche geht es. Genealogien finden wir an vielen Stellen, auch schon im Alten Testament. Das war für einen Menschen, von dem ich hörte, der Anlass, sich zum lebendigen Glauben zu bekehren, weil er sagte, hier geht es offensichtlich nicht nur um nette Erzählungen, hier geht es offensichtlich nicht nur um uralte Geschichten, sondern hier geht es um Geschichte. Es geht um Stammbäume, es geht um reale Menschen, die ein reales Leben in dieser realen Welt gelebt haben. Und Stammbäume begegnen uns auch im Neuen Testament. Ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums, das ist hochspannend, haben wir eine Formulierung, die ist fast wortgleich mit dem Beginn dieses fünften Kapitels. Matthäus beginnt mit der Formulierung Biblos Genesios Jesu Christu. Also, das Buch der Geschichte Jesu Christi. Und dann schildert er die Geschichte Israels von Abraham bis Christus. Sie wissen, dass das Alte Testament auf Hebräisch und nicht in Griechisch geschrieben wurde, aber es gibt eine griechische Übersetzung. Eine griechische Übersetzung. Und die griechische Übersetzung von unserem Kapitel 5, Vers 1 lautet fast gleichlautend Biblos Genesios Anthropon. Also, Matthäus sagt Biblos Genesios Jesu Christu und hier dieser Text beginnt mit den Worten Biblos Genesios Anthropon. Das Buch der Geschichte der Menschen. Und während also Matthäus die Geschichte Israels von Abraham bis Jesus dokumentiert als Genealogie, als Geschlechterfolge, bringt Genesis 5 die Anfangsgeschichte der Menschheit von Adam bis Noah. 10 Stationen. Von Eden bis zur Sintflut, lauter Fakten, Namen und Zahlen. Und wenn Sie hingucken, dann sehen Sie, Genesis 5 beginnt mit dieser auffälligen Formel, die sich durch die ganze Genesis hindurchzieht. Dies ist die Geschichte von. Man kann auch sagen, dies ist die Geschlechterfolge von. Trulledot. Und das heißt nicht eine nette Erzählung, sondern wirkliches Geschehen. Toledot, die Hervorbringungen, die Geschlechterfolge, die Realgeschichte, die durch diese Personen gestaltet wurde. Und dieser Begriff Toledot ist wie eine Überschrift und er leitet dann jeweils den nächsten Abschnitt ein. Also bei uns hier in Vers 1, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Und dann wird berichtet, wie sich die Folgegenerationen aus diesem ersten Menschenpaar heraus, wie die entstanden sind und wie die gelebt haben, wie alt die geworden sind. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. In Kapitel 6, Vers 9 werden wir lesen, dies ist die Toledot Noahs. Und dann erfahren wir, wie Noah und seine Nachkommen durch die Sintflut hindurch bewahrt worden sind. Und so zieht sich diese Formel durch die gesamte Genesis hindurch, ganz systematisch. Und hier in Kapitel 5 kommt noch etwas hinzu und das müssen Sie unbedingt sehen. Hier wird noch ein Begriff hinzugefügt. Hier wird nicht nur gesagt, dies ist die Geschichte von Adam, sondern hier wird gesagt, dies ist das Buch von Adams Geschichte. Se Sefer Toledot Adam. Das Buch, haben Sie es gelesen? Diese Geschichte wurde sehr früh offensichtlich aufgeschrieben. Das ist wichtig. Wir haben es nicht nur mit einer mündlichen Überlieferung zu tun, entgegen dieser evolutionistischen Annahme, naja, die haben erst mal jahrhundertelang das nur mündlich quasi am Lagerfeuer weitergeben können, da hat es natürlich etliche Veränderungen gegeben und irgendwann dann ab 1000 vor Christus konnte man vielleicht mal schreiben. Stimmt nicht. Ist längst durch die Archäologie widerlegt, dass es sehr, sehr früh sehr differenzierte Schreibkulturen gab. Das Buch der Toledot von Adam. Und Sie können diesen ganzen Zusammenhang noch weiter studieren über meine Homepage wolfgang-nestvogel.de, finden Sie unter dem Stichwort Tontafeltheorie dazu einen interessanten archäologischen Aufsatz. Ich habe früher schon mal darauf hingewiesen. So, und dann folgt die Genealogie nach einem festen Muster. Name, Alter der Person zum Zeitpunkt der Zeugung eines Sohnes, oftmals der Erstgeborene, nicht immer. Name des Sohnes, verbleibende Lebenszeit des Protagonisten nach der Geburt des Sohnes, Zeugung weiterer Söhne und Töchter und Tod. Und dadurch entsteht eine Kette, die sich von Adam über Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methuselah, das ist der Methusalem, Lamech, schließlich bis hin zu Noah zieht. Eine ganze Kette. Noah ist das letzte Glied. Noah ist der Einzige, der diese Epoche überlebt. Noah, der dann mit seinen Söhnen und mit den Ehefrauen das neue Zeitalter der Sintflut einleiten wird. Noah geht hinüber in die neue Zeit. Und wenn Sie dieses Dokument sich angucken, dann sehen Sie, es ist total antimythisch. Antimythisch. Das erinnert eher an einen Verwaltungsbericht oder an eine Statistik. Aber antimythisch. Und noch etwas ist wichtig. Auch in späteren Texten der Bibel wird dieses Dokument aus der Urzeit bestätigt, zitiert und als glaubwürdig anerkannt. Das erste Chronikbuch beginnt mit dieser Genealogie, mit diesen 10 Personen. Lukas, das Lukas-Evangelium, das uns den Stammbaum von Jesus bis zurück zu Adam schildert, endet mit diesen 10 Personen. Bestätigt das. Und ein anderes Buch im Neuen Testament, das ist das letzte kleine Büchlein vor der Offenbarung, nämlich Judas, nur ein Kapitel, da heißt es, es hat aber auch von diesen, nämlich von den Irrlehrern, über die da vorher geredet ist, es hat aber auch von diesen geweissagt, Henoch, der 7. von Adam an. Und wenn Sie hier durchzählen in unserem Text, dann merken Sie, das stimmt. Es Henoch ist wirklich der 7. von Adam angerechnet. Adam der Erste, Seth der Zweite, Enosh der Dritte, Kenan der Vierte, Mahalalel der Fünfte, Jared der Sechste und Henoch der 7. Also eine ganz interessante Bestätigung durch Judas, dass er sagt, jawohl, in dieser Liste ist Henoch der 7. Sehr spannend. Und das, liebe Leute, gibt für uns einen ersten wichtigen Befund. Die Urzeit versinkt nicht in unendlicher Ferne und Anonymität. So nach dem Motto, naja, keiner weiß, woher wir wirklich kommen, irgendwie vor Milliarden Jahren aus dem Urschleim. Nein, man kann das festmachen. Man kann das festmachen an konkreten Personen und Daten. Und dann fällt natürlich das hohe Alter der Protagonisten auf. Bei Methusalem, also wir nennen den immer Methusalem, hier, wo man sich etwas näher an die hebräische Form hält, heißt es Methuselah. Der ist ja nun sprichwörtlich geworden, ne? Man sagt, wenn man jemanden als sehr alt deklarieren will, ach, der ist alt wie Methusalem. 969 Jahre. Der ist der Spitzenreiter in dieser Liste. Und natürlich gab es angesichts dieser hohen Altersangaben viele Spekulationen, ist das überhaupt denkbar? Mir hat ein professioneller Meteorologe geholfen, der diese Predigtreihe auch verfolgt und der mich auf diese Stelle vorbereiten wollte. Und dieser Meteorologe hat mir eine Grafik geschickt, in der man den drastischen Rückgang der Lebensalter nach der Sintflut nachvollziehen kann. Mit dieser Kurve, das hat mir der Meteorologe extra zugeschickt, man kann Folgendes feststellen. Die Lebenserwartung der Menschen nach der Sintflut nimmt kontinuierlich ab. Aber diese Abnahme des Lebensalters verläuft nicht linear, sondern sie verläuft genau wie eine Exponentialfunktion. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also Sie können in diese Daten der Lebensalter nach der Sintflut, Zem, Arpachshad, Schelach, Eber, Peleg, Regu, Seruk und so weiter, bis hin zu Abraham, Sie können in die Lebensalter eine Kurve hineinlegen. Das ist eine richtige Exponentialfunktion. Und wir wissen ja, dass biologische und elektrische Prozesse häufig als Exponentialfunktionen darstellbar sind. Das war im Altertum nicht bekannt, ne? Und das legt den Schluss nahe, dass die absinkende Lebenserwartung mit globalen Veränderungen zusammenhängt, die infolge der Sintflut abgelaufen sind. Das ist ein hochspannendes Indiz. Das hätte man ja nicht erfinden können. Das fand auch dieser Meteorologe sehr beeindruckend. Er schreibt, vermutlich haben sich die Umweltbedingungen drastisch verschlechtert, sodass Menschen danach nicht mehr so alt werden konnten. Ne? Und in unserer heutigen Ausdrucksweise würde man sagen, nach der Sintflut gibt es wirklich eine krasse Übersterblichkeit. Ja? Das wäre mal auch eine Meldung für die Tagesschau. Also, Abraham wurde noch 175 Jahre, also ein Jüngling verglichen mit Adam, der 930 wurde. Mose nur noch, wenn ich das so sagen darf, schlappe 120. Und dann pendelt sich diese Altersgrenze irgendwann ein bei dem Wert von Psalm 90, wo in Vers 10 steht, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und die Medizin hilft uns noch ein bisschen älter zu werden. So. Einige vermuten, diese Abnahme des Alters hängt mit der Zunahme der kosmischen Strahlung zusammen. Nachdem bei der Sintflut dieser Schutzgürtel quasi abgeregnet war, ist eine Theorie. Aber ich will noch mal festhalten, niemand von uns wird den Schreibern der Genesis unterstellen, dass sie die Altersangaben so manipuliert hätten, dass dabei eine Exponentialfunktion rauskommt. Das wäre schon ein starkes Stück gewesen. Interessante Beobachtung. Trotz des hohen Alters aber, auch das müssen wir sagen, ist diese Epoche ein überschaubarer Zeitraum. Warum? Weil die Männer so lange leben, dass sich ihre Biografien eben um viele Jahrhunderte überschneiden. Ja, der Gesamtzeitraum von der Schöpfung bis zur Sintflut beträgt 1656 Jahre, nicht mehr. 1656 Jahre, das ist unwahrscheinlich, dass sich dazwischen irgendwelche Lücken befinden. Bei manchen Chronologien gibt es ja Lücken, aber hier ist es eher nicht wahrscheinlich. Beispiel Adam, überlegen Sie mal. Adam lebt noch bei der Geburt des Neunten in dieser Reihe. Also als Lamech, die Nummer 9, geboren wird, nämlich 874 nach der Schöpfung, da lebt Adam immer noch, der 930 erst stirbt. Und dadurch, dass die so lange nebeneinander leben, ist ganz viel Zeit für Kommunikation. Ganz viel Zeit für Interaktion. Wenn wir ein paar hundert Jahre miteinander leben würden, können wir uns viel erzählen. Ne? So. Und dadurch ist aber auch die Weitergabe der Schöpfungsinformationen gesichert. Der Adam hatte 930 Jahre Zeit, das den Leuten zu erzählen. Ja? Und die Dinge zu tradieren und sie möglicherweise auch Adam selbst aufzuschreiben. Da war ja nun wirklich Zeit, hatten die. Wir können das auch an Methusalem festmachen. Der lebte noch mehr als 200 Jahre zeitgleich mit Adam. Ja, 200 Jahre, Methusalem. Methusalem war der Großvater von Noah. Er war der Uropa von Noahs Sohn Sem. Und er lebte bis ganz kurz vor der Sintflut. Und Noah und sein Sohn Sem lebten noch circa 400 Jahre gemeinsam. Überlegen Sie mal. Und Sem, weil er natürlich die Genetik aus vorsintflutlicher Zeit hatte, überlebte dann sogar Abraham. Das machen wir uns mal nicht klar. Sem konnte Abraham als Augenzeuge über die Sintflut berichten. Ist das nicht krass? Und Sem konnte Abraham gegenüber damit prahlen, mein Urgroßvater Methusalem kannte Adam persönlich. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sich verschluckt hat und hat gesagt, warum hat er diesen Mist gemacht, ja? Aber so eng lagen die beieinander, ja? Die Zeitspanne von Adam bis Abraham, das war für mich auch eine total neue Erkenntnis bei der Vorbereitung dieser Predigt, können wir mit 4 Personen überbrücken. Adam kannte Methusalem. Methusalem war der Urgroßvater von Sem. Und Sem überlebte Abraham. 4 Personen. Und weiter. Abraham bis Christus, circa 2000 Jahre. Christus bis zu uns, circa 2000 Jahre. 2000 Jahre von uns bis zu Christus, 2000 Jahre von Christus bis zu Abraham. Und Abraham hatte authentische Informationen von Adam über Sem. Verstehen Sie, wie nah das beieinander liegt? Wir sind von diesen Vorgängen eben nicht durch einen endlosen Milliarden Jahre währenden Nebel der Ungewissheit und der Anonymität getrennt. Das ist nicht so. Sondern es ist unsere Geschichte. Und deswegen sind diese Nachrichten aus der Urzeit für uns Gold wert, weil sie uns zeigen, woher wir kommen. Worin unsere Identität begründet ist und weil sie uns zeigen, dass die biblische Dokumentation der Weltgeschichte auf soliden Fundamenten ruht. Und dadurch wird auch unsere persönliche Lebensgeschichte ganz anders geerdet und verankert. Und jetzt kommen wir zur persönlichen Anwendung. Und jetzt müssen wir klären, was bedeuten diese Nachrichten aus der Urzeit nun für uns persönlich? Und ich kann Ihnen sagen, in diesen Nachrichten steckt für uns eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht, eine sensationelle Nachricht und eine tröstliche Nachricht. Mal sehen, ob wir das alles schaffen. Gute Nachricht und schlechte Nachricht, das Muster kennen wir ja, ne? Da meldet sich der Kapitän des Jumbojets aus dem Cockpit. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, liebe Fluggäste. Zuerst die schlechte. Wir haben einen Flugzeugentführer an Bord. Und nun die gute Nachricht. Er will nach Hawaii. Wir fangen mit der guten Nachricht an. Also, wir drehen das um. Erst die gute Nachricht, weil der Text erst mit der guten Nachricht beginnt. Nochmal die ersten beiden Verse. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Diese Toledot-Formel, die knüpft nochmal an das, was wir hier ausführlich miteinander besprochen haben. Das können Sie nachlesen bzw. nachhören in der Predigt vom 1. November über diese Erschaffung des Menschen, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann kriegen sie den Herrschaftsauftrag. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Und hier wiederholt der Text das Herzstück der biblischen Anthropologie. Und das Herzstück der biblischen Lehre vom Menschen, der biblischen Anthropologie ist was? Die Gottebenbildlichkeit. Die Imago Dei. Dann gibt es den Vermehrungsauftrag, der wird ja hier in diesem Kapitel sehr dynamisch umgesetzt, wie die Genealogie zeigt. Und dann betont Genesis 5 nochmal eindeutig die binäre Grundstruktur des Menschseins. Damals ganz selbstverständlich, für uns eine Meldung. Entweder Mann oder Frau. Und wenn das beim Menschen biologisch nicht eindeutig ist, was es ja in einer ganz geringen Anzahl von Fällen gibt, dann handelt es sich um eine Anomalie, die krankhaft ist, die medizinischer Hilfe bedarf, wie andere Krankheiten auch. Das tastet nicht im geringsten die Menschenwürde der Betroffenen an. Aber mit der Schöpfungsordnung gibt der Schöpfer als Standard die Polarität von Mann und Frau vor. Entweder Mann oder Frau. Das ist in den Augen der Bibel normal. Das ist in den Augen der Bibel natürlich. Und so werden die beiden, wie es hier heißt, von Gott gesegnet. Und er schuf sie als Mann und Frau und segnete sie. Gott sagt, ihr steht unter meinem Schutz. Ihr dürft euch meiner Zuwendung sicher sein. Gott segnet die binäre Verfasstheit des Menschen. Das segnet Gott. Männer als Männer und Frauen als Frauen. Das biologische Geschlecht eines Menschen ist kein Zufall, sondern das biologische Geschlecht eines Menschen ist grundlegend für dessen gesamte Identität, die Gott ihm mitgibt. Und weiter, Gott gibt dieser Krone der Schöpfung dann eine klare Bezeichnung. Er nennt sie Mensch, wie er steht, gab ihnen den Namen Mensch. Sie müssen wissen, hier steht im Hebräischen das Wort Adam. Und Adam kann sowohl den konkreten Mann als Eigennamen bezeichnen, also diesen Adam da, der sich von Eva hat verführen lassen, aber Adam kann auch als Gattungsname verwendet werden für den Menschen. Und so ist das hier eindeutig. denn es wird für Adam und Eva gebraucht. Er bezeichnete sie als Mensch. Und Sie sehen daran auch, dass Gott nicht gendert, sondern Gott verwendet diesen Begriff generisch, wie wir sagen. Der Mensch, bezogen auf beide. So wie wir sagen, ich gehe zum Bäcker. Auch wenn dort am Tresen lauter freundliche Damen bedienen, dann verwenden wir trotzdem das Wort Bäcker für alle, die dazugehören. Das ist generisch. Und genau so macht Gott es auch hier. Er sagt nicht den Mensch und die Menschen, sondern er sagt Mensch. So. Und er segnete sie. Und jetzt fragen wir, warum betont Gott dieses allgemeine Wort hier? Dass er sagt, den Mann und die Frau nannte er generisch Mensch. Weil er damit den Text für uns alle öffnen will. Weil Gott uns damit sagt, es geht längst nicht mehr nur um den einen Adam und die eine Eva, sondern es geht um den Menschen. Es geht um dich. Du Mensch. Wir sind alle in der gleichen Situation. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle mit betroffen vom Sündenfall. Wir sind alle in das hinein verstrickt, worin Adam sich und damit dann auch uns verstrickt hat. Wie Paulus das in Römer 5 deutlich gesagt hat, Vers 12, dass durch den einen wir alle mit reingerissen worden sind. Und trotzdem bleibt auch nach dem Sündenfall dieses entscheidende Unterscheidungsmerkmal, das uns als Menschen aus der gesamten sonstigen Schöpfung heraushebt. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Du bist etwas Besonderes in den Augen Gottes. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch, das ist ein Würdemerkmal. Du bist ein Mensch, das ist ein Ehrentitel. Du bist ein Mensch, das ist eine Premiumbezeichnung. Denn als Mensch und nur als Mensch bist du auch eben der Träger der Imago Dei, der Träger dieser Gottebenbildlichkeit. Und dann kommen genau die beiden Wörter wieder vor, die wir schon aus Genesis 1 kannten, nämlich das Wort Zelem und das Wort Demut. Ja, er schuf Menschen ihm gleich und zu seinem Bilde. Das sind die beiden theologischen Schlüsselwörter. Und Zelem, hatten wir gesehen, kommt von dem Wort eingravieren. Gott schnitzt sein Vorbild gewissermaßen in uns ein. Und Demut, das heißt eigentlich so viel wie Modell. Als Gott uns schuf, da hat er sich selbst als Modell genommen und uns nach seinem Modell geformt. Nicht gleich, aber sehr ähnlich. Wir sind ethisch veranlagt. Wir haben ein Gewissen, wir haben ein Ich-Bewusstsein. Wir sind intellektuell ausgestattet, wir denken, wir schlussfolgern, wir abstrahieren, wir sprechen. Wir sind ästhetisch veranlagt, das heißt, wir freuen uns hoffentlich an Schönheit, Musik und Malerei. Und wir sind kommunikativ, wir sind daraufhin geschaffen, in persönlichen Beziehungen zu leben, wie Gott selbst. Wir haben das Verlangen nach inniger Gemeinschaft, nach seelischer Verbundenheit. Und die wichtigste Beziehung, zu der wir geschaffen sind, ist die Beziehung zu dem allmächtigen Gott. Und darin liegt unsere Ebenbildlichkeit, die uns von allen anderen Geschöpfen unterscheidet. Und das ist die gute Nachricht. Jeder Mensch, Gottes Ebenbild. Man kann es so ausdrücken. So wie Gott den Adam zu Gottes Bilde schuf, so hat Adam den Seth zu Adams Bilde gezeugt. Ich sage das nochmal, denn jetzt kommt Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Das müssen wir jetzt genau verstehen. Da steht Demut, da steht Zelem, diese beiden Schlüsselwörter. Das heißt, ich sage es nochmal, wie Gott den Adam zu Gottes Bilde erschuf, so hat Adam den Seth zu Adams Bilde erzeugt. Gott gibt sein Bild an Adam weiter und Adam gibt sein Bild an Seth weiter. Aber in Adams Bild ist was enthalten? Gottes Bild. Und darum gibt Adam auch Gottes Bild an Seth weiter, von Generation zu Generation zu Generation bis zu uns. Das müssen wir verstehen, das ist die Aussage von Vers 3. Ich habe so gestaunt, als ich das entdeckte. Verstehen Sie, Gott gibt sein Bild an Adam weiter, Adam gibt Adams Bild an Seth weiter, aber zu Adams Bild gehört nun das Bild Gottes. Und deshalb gibt Adam auch das Bild Gottes an Seth weiter. Und als sie einen Sohn gezeugt haben, haben sie auch Gottes Bild an ihren Sohn weitergegeben. Durch Zeugung, das ist sensationell. Der einzige Unterschied zwischen der ersten Schöpfung und den nachfolgenden Zeugungen besteht darin, dass Gottes Bild in Adam zunächst unbeschmutzt war, unverzerrt, ungebrochen. Und dann ist die Sünde dazwischen gefahren. Und dann hat die Sünde Gottes Bild in Adam besudelt und verzerrt. Und das ist unsere Lage. Das gilt seitdem für jeden Menschen. Die Sünde hat Gottes Bild in Adam besudelt und verzerrt. Aber sie hat es nicht zerstören können. Und deshalb bleibt diese Imago Dei, bleibt diese Gott-Ebenbildlichkeit, das ist ja für uns entscheidend, auch nach dem Sündenfall erhalten. Und sie wird auch allen folgenden Generationen weitergegeben. Wodurch? Durch Zeugung. Das ist die Aussage dieses Verses. Adam zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth. Ich hoffe, Sie verstehen, wie atemberaubend diese Aussage ist. Natürlich ist Gottes Ebenbild in Adam seitdem getrübt gewesen durch die Sünde. In uns getrübt, weil wir es ja nur durch die Vermittlung über Adam erhalten. Ja, aber immerhin Gottes Ebenbild. Jeder, ich sage es nochmal, jeder gezeugte Mensch ist Gottes Ebenbild. Und daraus folgen dramatische Konsequenzen für die Abtreibung. Verstehen Sie? Genesis 5 macht das Ebenbild an der Zeugung fest. Nicht erst an der Geburt 9 Monate später, sondern an der Zeugung. Letzten Montag wurde in den USA des legendären Prozesses Roe vs. Wade gedacht. Vor 48 Jahren, am 22. Januar, wo damals einer Frau, die unter dem Decknamen Roe dann in diesem Prozess vorkam, zugestanden wurde, dass man eine Schwangerschaft noch beenden kann, ein Kind abtreiben darf innerhalb des ersten Drittels der Schwangerschaft. Und es wurde damals rechtlich begründet mit dem Recht auf Privatsphäre. Und die neue amerikanische Administration hat in den ersten Tagen nach ihrem Amtsantritt gleich alles getan und das auch sehr offen propagiert, um jene Hürden gegenüber der Abtreibung wieder rückgängig zu machen, die während der letzten Jahre aufgerichtet worden waren. Man hat sich auch auf diesen Vorgang Roe vs. Wade bezogen und der Präsident hat sein Versprechen bekräftigt, ein Recht auf straffreien Zugang zur Abtreibung künftig gesetzlich zu verankern. Ein Recht auf straffreie Abtreibung. Und man hat gesagt, reproduktive Gesundheit, darauf habe jeder das Recht. Und das heißt, sich für eine Schwangerschaft oder eine Abtreibung zu entscheiden. Diese Rechte seien in den vergangenen 4 Jahren unter unnachgiebigen und extremen Beschuss geraten. Damit stellen Sie Ihrem Vorgänger ein gutes Zeugnis aus. Aber jetzt wolle man auch wieder darauf achten, solche Richter zu ernennen, die grundlegende Präzedenzfälle wie Roe respektierten. Ein Recht auf Abtreibung. Wer ein Kind durch Abtreibung tötet, gleich in welchem Monat, der tötet das Ebenbild Gottes. Und das ist die Konsequenz aus Genesis 5, Vers 3. Jeder Mensch, jeder gezeugte Mensch, ein Ebenbild Gottes. Und das heißt, für dich solltest du je an deiner Würde zweifeln und solltest du jemals auf den Gedanken kommen, dein Leben sei bedeutungslos oder wertlos, dann höre diese gute Nachricht. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du besitzt den Premiumwert, weil Gott es so gewollt hat. Und weil Gott dafür gesorgt hat, dass durch deine Zeugung dir diese Ebenbildlichkeit zugeeignet wurde. Das ist die gute Nachricht. Und jetzt die schlechte Nachricht. Ab Vers 4. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Adam, das sein ganzes Alter war 930 und starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte nach 807 Jahren und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 912 Jahre und starb. Und so geht das weiter. 8-mal. Und starb. Und starb. Und starb. Und starb. Es wäre eigentlich nicht nötig, das immer wieder zu sagen. Das wäre auch so klar. Sie können das mal durchstreichen, dann merken Sie das. Zum Beispiel Vers 6, Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war nur 912 Jahre. Und Enosch war 90 Jahre alt und zeugte und so weiter. Man muss das nicht sagen, das ist selbstredend. Aber der Text sagt es und sagt es und sagt es und sagt es 8-mal. Und es ist so, als wollte der Verfasser uns mit der Nase darauf stoßen, damit wir unsere Situation so wahrnehmen, wie sie ist, nämlich realistisch. Und das ist die schlechte Nachricht. Der Tod kriegt sie alle. Der Tod kriegt sie alle. Bei oberflächlicher Betrachtung von Kapitel 4 hätte man ja denken können, ja, eigentlich ist die Situation noch gar nicht so schlimm. Okay, das Verhältnis zu Gott ist beschädigt, aber die kulturelle Entwicklung schreitet doch munter voran. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, hatten wir ja gelesen. wie sich eine gewisse Viehwirtschaft mit den Nomaden entwickelt, wie sogar kulturelles Leben entsteht mit den Zither- und Flötenspielern, wie die Erz- und Eisenschmiede ihr Business vorantreiben. Es geht doch, der Fortschritt funktioniert doch, die kulturelle Entwicklung schreitet voran. Es werden Städte gebaut, Wirtschaftszweige gegründet, künstlerische Talente können sich entfalten, und zwar jenseits von Eden. Ohne Gott, wir schaffen das auch so. Es ist alles ein bisschen schwierig und da lauert noch im Hintergrund dieser Brudermord. Das ist nicht so schön für unsere Geschichte, aber wir kriegen das hin. Alles nicht so schlimm. Und Kapitel 5 ist wie eine eilige Korrektur, um uns davor zu bewahren, Kapitel 4 misszuverstehen. Du kannst alt werden, wie du willst. Du kannst 930 Jahre alt werden wie Adam oder 969 wie Methusalem. Der Tod kriegt sie alle. Und er starb, und er starb, und er starb. Verstehen Sie, das Gefälle des Sündenfalls kann nicht mehr umgedreht werden. Die rote Linie ist überschritten. Und das ist das zweischneidige Schwert, liebe Leute. Dass unsere besten Erfahrungen, dass unsere glücklichsten Momente, dass unsere größten Hoffnungen früher oder später verletzen wird. Dieses zweischneidige Schwert. Ja, das Leben lässt Hoffnungen aufkeimen. Aber nur, um zu spüren, dass sie doch durch die allzu reale Endgültigkeit des Todes wieder pulverisiert und zerschmettert werden. Ich las von dem Musiker und Dirigenten Enno zu Guttenberg. Er starb 2018 mit 71 Jahren, eine höchst erfolgreiche Karriere, ein Tausendsassa. Und eine Boulevardzeitschrift titelte damals, 2018, gerade jetzt, wo er so glücklich war. Das war die Überschrift. Genau die Aussage hier. Gerade jetzt, wo er so glücklich war. Tja, kam nur der Tod dazwischen. Und er starb. Und sehen Sie, das ist die schlechte Nachricht, die uns in Genesis 5 überbracht wird. Und genau dieses Spannungsfeld aus immer wieder Hoffen und Hilflosigkeit hat der amerikanische Präsident John F. Kennedy in einer Rede in Washington 1963 so beschrieben. Eine sehr beeindruckende Rede. Da sagte er, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben auf diesem Planeten, aber wir sind trotzdem darauf angewiesen, irgendwie miteinander auszukommen. Und dann sagt er, was uns im Letzten aneinander kettet, ist, dass wir alle diesen kleinen Planeten bewohnen. Wir atmen alle dieselbe Luft. Wir mühen uns alle um die Zukunft unserer Kinder. Und wir sind alle sterblich. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. Und das sollte kein halbes Jahr mehr dauern, bis Kennedy selbst, das war im Juni, bis Kennedy selbst im November 1963 in Dallas ermordet wurde. And we are all mortal, egal wie mächtig wir sind. Das ist die schlechte Nachricht. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Und dann lesen wir weiter und entdecken plötzlich, dass dieses Staccato und der Stab und der Stab und der Stab an einer Stelle unterbrochen wird. Vers 18, noch ganz normal. Jared war 162 und zeugte Henoch und lebte nach 800 Jahren und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 962 Jahre und starb. Und jetzt kommt's. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre, ein Jüngling, und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Und das ist die sensationelle Nachricht. Das ist die sensationelle Nachricht und die heißt, es gibt einen Ausweg. Der Tod kriegt sie alle, ja, aber nicht ganz. Es gibt einen Ausweg, das ist die sensationelle Nachricht. Hier fehlt zum ersten und einzigen Male dieser niederschmetternde Zusatz und er starb. Und dann natürlich noch bei Noah, der in die nächste Epoche hineingeht. Einmal wird die brutale Unerbittlichkeit des Todes aufgebrochen. Einmal. Wir alle leben doch in diesem finsteren Gefängnis. Wir alle sind verschlossen hinter dicken Eisentüren. Wir alle sind fest angekettet an diese Realität der Sterblichkeit. Und hier bei Henoch ist es so, als ob Gott höchstpersönlich in diese Zelle hineinkommt und seinen Schützling Henoch einfach rausholt. Diese letzten Wörter von Vers 24, und er ward nicht mehr gesehen. Und Gott nahm ihn weg. Er nahm ihn einfach raus. Er holt ihn nach Hause. Hier steht nicht, wie Gott es im Einzelnen gemacht hat, das ist auch nicht entscheidend. Aber das Ergebnis ist unbezweifelbar. Henoch ist dem Tod im wahrsten Sinne des Wortes von der Schippe gesprungen. Nein, das, Gott hat ihn herausgeholt. Es gibt noch einen zweiten Mann, von dem das Gleiche berichtet wird, Elia. Elia, der auch nicht sterben musste, 2. Könige 2, Vers 11, und der von Gott dann auf diese dramatische Weise nach Hause geholt wurde, auch er musste nicht sterben. Und wissen Sie, genau dieses Geschehen, genau dieser Service wird auch der Gemeinde Jesu versprochen, die auf der Zielgerade der Weltgeschichte unter massivem Druck stehen wird. Genau das wird der Gemeinde Jesu versprochen, nämlich sie wird dann, was, entrückt werden. Können Sie in 1. Timotheus 4, Vers 16 und 17 nachlesen, oder Sie finden das auch in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Nur ganz kurz, dass wir diesen Zusammenhang haben. Dann wird es denen genauso gehen, wenn wir dann noch leben, wird es uns genauso gehen wie dem Henoch. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Also das Wir ist das kollektive Wir der Christen. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir, also die, die dann noch leben, werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Dann wird es den Christen, die auf dieser Zielgerade leben, so gehen wie dem Henoch. Und wir springen dem Tod von der Strippe, von der Schippe. Und Paulus hätte sich das so gern gewünscht, dabei zu sein, dann noch zu leben. Paulus schreibt mal in 2. Korinther 5, Vers 4, ich wäre so dankbar, wenn ich nicht mehr entkleidet werden müsste, sondern nur noch überkleidet würde. Das heißt, wenn ich nicht mehr durch dieses Tal des Todes durch müsste, sondern wenn Jesus mich einfach wegholen würde hier, wenn er mir dann dieses neue Leben, diesen unzerstörbaren Leib geben würde, das wäre mein Wunsch. Aber Gott hat es für Paulus anders vorgesehen, mal sehen, wie es mit uns wird. Aber verstehen Sie, das ist die sensationelle Nachricht hier. Das ist das riesige Versprechen, das uns schon aus diesen frühen Tagen der Urzeit entgegenleuchtet und das Gott uns vor Augen führt an der persönlichen Geschichte dieses einen Mannes Henoch. Gott holt ihn weg. Und dieses Ereignis ist so stark und so bedeutsam, dass es weit ins Neue Testament ausgestrahlt hat und dort immer wieder erinnert wird. Hebräer 11, Vers 5, da heißt es, durch den Glauben wurde Henoch, Hebräer 11, Vers 5, entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vorher ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Und verstehen Sie, daran sehen wir, dass Gott von Anfang an die Menschen auf gleiche Weise rettet. Auch im Alten Testament. Was charakterisiert den Henoch? Er wandelte mit Gott. Und das wird innerhalb von 3 Versen 2-mal gesagt. Er wandelte mit Gott, er wandelte mit Gott, er wandelte entschieden mit Gott, er wandelte voller Hingabe mit Gott. Und daran sehen Sie auch im Alten Testament und von Anfang an bedeutet Glauben nicht, Pflichten zu erfüllen, Kataloge abzuarbeiten, an Ritualen teilzunehmen, sondern es bedeutet, in einer persönlichen Lebens- und Liebensbeziehung mit dem lebendigen Gott zu stehen. Er wandelte mit Gott, dadurch wurde Henoch gerettet, dadurch wurde Paulus gerettet und dadurch wirst du gerettet. Dass du mit Gott wandelst, das ist die Erfüllung der Imago Dei. Gott hat dich geschaffen, damit du mit ihm kommunizierst, damit du mit ihm wandeln kannst, damit du zu ihm betest, damit du ihm vertraust, damit du ihm deine Tränen ausschüttest, damit du ihm dankst für alles, was er dir schenkt. Wandelst du mit Gott? Es geht hier um die persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer. Wissen Sie, irgendwann muss dem Henoch mal aufgegangen sein, was für einen großartigen Namen sein Vater Jeres ihm gegeben hatte. Geweiht. Henoch heißt geweiht. Und Henoch wird sich wahrscheinlich eines Tages gefragt haben, geweiht, wem ist mein Leben eigentlich geweiht? Wem gehört es? Hast du dir diese Frage jemals gestellt? Hast du dir jemals diese Frage gestellt, wem dein Leben geweiht ist? Hast du jemals deinem Schöpfer gesagt, Herr, dir weihe ich mein Leben. I surrender all. Alles gebe ich dir. Welchem Ziel ist dein Leben geweiht? Wem gehörst du? Und wie noch kam der Tag, wo er sagte, ich will meinem Schöpfer gehören. Ich will ihm vertrauen und dienen und ihn ehren und ihm zur Verfügung stehen, mehr als jedem anderen. Mein Leben sei dir geweiht. Henoch hat diesen letzten Ernst begriffen. Und das ging bei Henoch so weit, dass er das nicht für sich behalten konnte, sondern Henoch wusste, dieser Gott ist heilig, dieser Gott ist zu fürchten, wenn man nicht im Frieden mit ihm lebt. Und jetzt schauen Sie mal, was wir aus dem vorletzten Buch des Neuen Testamentes noch über Henoch erfahren. Das ist dieses kleine, vorletzte Buch vor der Offenbarung. Da bekommen wir noch eine göttliche Information über diesen Henoch. Judas schreibt, ihr wisst, diese Irrlehrer, die Gemeinden versuchen zu zerstören. Und schon Henoch hat von diesen gesprochen, Judas 14, es hat aber auch von diesen geweissagt, Henoch, der siebente von Adam an, und er hat gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und zu strafen für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Zitat Ende, Predigt Henoch. Er war diesem Gott geweiht. Und deswegen wusste er, dieser Gott ist zu fürchten. Und nun noch eine großartige Entdeckung. Wir lesen, dass Henoch den Methusalem mit 65 bekam. Da war er noch ziemlich jung. Und im Licht des Judasbriefes, das müssen Sie unbedingt noch verstehen, haken wir nochmal bei diesem seltsamen Namen nach, Methusalem, Methuselach. Die Ausleger sind sich nicht so hundertprozentig überzeugt, aber eine mögliche und sehr plausible Übersetzung von Methusalem wäre, wenn er stirbt, wird es geschickt werden. Methusalach, wenn er stirbt, wird es geschickt werden. Dann fragen wir natürlich, was wird geschickt werden? Und jetzt überlegen Sie weiter. Methusalem stirbt in dem Jahr, in dem die Sintflut kommt. Das kann man ziemlich genau ausrechnen, 1656. Methusalem stirbt kurz bevor die Sintflut kommt. Und jetzt nehmen Sie den Judasbrief dazu. Henoch warnte leidenschaftlich vor Gottes Gericht. Gibt das nicht ein Bild? Könnte es nicht so gewesen sein, in dem Jahr, wo Methusalem geboren wird, da ist Henoch 65, in diesem Jahr bekommt Henoch von Gott die Ankündigung, dass er ein großes Gericht plant. Deswegen predigt ja Henoch auch Gericht. Aber, dass dieses Gericht sich so lange hinziehen wird, bis sein Sohn Methusalem stirbt. Und daraufhin gibt Henoch seinem Sohn diesen Namen wie ein Mahnmal, Methusalem, Methuselach. Wenn er stirbt, wird es geschickt werden, Leute. Wenn er stirbt, Methusalem, wenn er stirbt, wird es geschickt werden, und darum nutzt eure Zeit. Und jetzt denken wir noch einen Schritt weiter. Was bedeutet das vor dem Hintergrund, dass Methusalem der Allerälteste in dieser Reihe wurde? 969 Jahre. Es bedeutet, dass Gott so lange Gnade gewährte. Dass Gott so lange Gnade walten ließ, Raum zur Buße. Und der Methusalem musste deswegen so alt werden, weil wenn er sterben würde, das Gericht kommen würde. Wenn er stirbt, wird es geschickt werden. Und als das kam dann, da war Henoch schon lange daheim. Aber zu uns redet er immer noch. Und für uns ist Henochs Biografie die sensationelle Nachricht aus jener Urzeit. Gute Nachricht, jeder Mensch trägt Gottes Ebenbild. Schlechte Nachricht, der Tod holt sie alle. Und sensationelle Nachricht, es gibt einen Ausweg für alle Henochs, die dem Schöpfer und Erlöser ihr Leben weihen. Und dann ist es auch nicht entscheidend, ob wir entrückt werden wie Henoch und Elia oder ob wir noch sterben müssen wie Paulus. Aber dann sterben in der getrosten Gewissheit, es geht nach Hause. Weil mein Schöpfer für mich nicht weniger sorgt als für Henoch. Und deswegen hat der Herr Jesus es uns ja auch versprochen. Er hat gesagt, ich hole euch heim. Egal, ob ich euch entrücke, egal, ob ihr vorher stirbt. Johannes 14, Vers 3. In meines Hauses, Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Ich hole euch heim. Liebe Gemeinde, was für bewegende Nachrichten. Aus dieser fernen und doch nicht so fernen Zeit. Und jetzt zum Schluss ganz kurz die letzten Verse. Sie führen uns nah heran an die Sintflut. Lamech stirbt. Das können wir jetzt sehr schnell abschließen. Lamech stirbt wohl 5 Jahre vorher, 1651, und Methusalem wenige Wochen, bevor es losgeht. Wir wissen nicht genau, wie Lamech und Methusalem geistlich standen, aber ich halte es für gut denkbar, dass sie den Glauben ihres Vaters bzw. Großvaters teilten. Das war ja Henoch. Und ihr Sohn bzw. ihr Enkel Noah war ja dann auch wieder gläubig. Noah, das macht mir Hoffnung für Lamech und Methusalem. Aber natürlich, wie wir, kämpften sie noch mit den Folgen des Sündenfalls. Und kurz vor Schluss, in Vers 29, da redet Lamech nochmal uns allen aus dem Herzen. Und er nannte den Sohn, der dann kam, Noah, und sprach, der wird uns trösten in der Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Das ist die Erinnerung an den Sündenfall. Und das ist uns aus dem Herzen gesprochen. Ja, wir leben in dieser Mühe und Arbeit auf dem Acker. Wir leben noch mit dem Tod. Und wir weinen noch. Und wir spüren diese Zerbrechlichkeit oft noch allzu deutlich. Das ist wahr. Aber auch Lamech darf zum Schluss einen Lichtstrahl sehen. Und wo sollte er den her haben, wenn nicht von Gott selbst? Schauen Sie, da war Lamech, Vers 28. Er war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Der wird uns trösten. Wissen Sie, was Noah bedeutet? Noah, ruhen oder aufatmen, das heißt Noah. Und Lamech kombiniert das mit einem anderen hebräischen Wort, das sich so ähnlich schreibt wie Noah und sagt dann, weil er uns Ruhe geben wird, weil er uns aufatmen bringen wird, darum wird er uns trösten. Und das ist ganz zum Schluss die tröstliche Nachricht. Das ist die tröstliche Nachricht für uns, die wir noch nicht entrückt sind, wie Henoch. Die tröstliche Nachricht für uns, die wir noch unter den Folgen des Sündenfalls ächzen, wie Lamech und Methusalem. Aber Gott lässt uns nicht ohne Trost, auch wenn wir diesen Druck aushalten müssen. Wir dürfen Noah aufatmen. Wir dürfen immer wieder Ruhe finden. Wir dürfen getröstet werden. Lamech konnte noch gar nicht so genau sagen, worin dieser Trost eigentlich bestehen würde, den Noah bringen sollte. Wir werden das in den nächsten Wochen herausfinden, worin dieser Trost sehr konkret besteht. Aber so viel dürfen wir heute noch sagen. Noah, was war der Trost? Noah baute die Arche. Noah baute die Zuflucht. Und wer es in die Arche geschafft hatte, nein, der war noch nicht im Himmel angekommen. Der war noch nicht bei Henoch. Der hatte, wer es in die Arche schaffte, noch eine stürmische Seereise vor sich, mitten durch eine globale Katastrophe hindurch. Aber wer es in die Arche geschafft hatte, der konnte durchatmen, Noah, mitten im Sturm. Er war in Sicherheit, mitten im Sturm. Er war geborgen, er war getröstet, mitten im Sturm. Denn er stand unter der Schutzmacht des Schöpfers. Und das ist die tröstliche Nachricht am Schluss. Das ist die tröstliche Nachricht, die uns unser Schöpfer am Ende dieses 5. Kapitels durch Noah schenkt. Die gute Nachricht am Anfang, du bist mein Ebenbild, sagt Gott. Und dann die schlechte Nachricht, der Tod ist sehr real. Er holt sie alle. Aber es gibt die sensationelle Nachricht, Henoch, es gibt einen Ausweg. Der Tod ist besiegbar. Hölle ist nicht die einzige Zukunftsperspektive, sondern Gott will dich nach Hause holen. Und schließlich die tröstliche Nachricht, Noah, es gibt eine Zuflucht. Auch wenn die Fluten um uns herum toben, es gibt ein Behütetsein mitten im Sturm. Und wer es in die Arche schafft, der hat's gut. Unsere Arche ist Jesus. Jesus hat uns zu sich hineingerufen, so wie Noah seine Zeitgenossen in die Arche hineinrufen wollte. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9. Und wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Mit Gott wandeln. Mit Gott wandeln heißt sich an Jesus klammern. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deine Vergebung, weil du am Kreuz für meine Schuld starbst, um meine Strafe zu bezahlen. Jesus, ich brauche dich, wenn es ans Sterben geht, weil du der Einzige bist, der die Macht des Todes gebrochen hat. Jesus, ich brauche dich morgen, wenn ich in diese schwierigen Gespräche reingehen muss. Und wenn mein Herz wieder innerlich bebt, Jesus, ich brauche dich. Mit Gott wandeln, sich an Jesus klammern. Und nur durch Jesus kommen wir in Gottes Familie. Nur durch Jesus erhalten wir Vergebung unserer Sünden. Nur durch Jesus sind wir drin in diesem Schutzraum, den der Herr Jesus durch seine Gemeinde mitten in dieser stürmischen Welt baut. Auch mitten in dieser stürmischen Welt von Hannover. Wir sind drin in der Arche bei Jesus. Wir hören die Stürme noch und wir spüren es manchmal, wie die Stürme uns durchschütteln und durchrütteln. Ja, aber die Flut von Gottes Gericht, sie kann uns nicht mehr gefährlich werden, weil wir drinnen sind bei Jesus und deshalb auch bei seiner Gemeinde. So wie es ein Liederdichter voller Erleichterung sagte, mit dem ich schließe. Die Recht in dieser Kirche wohnen. Und mit Kirche meinte er nicht eine Institution, mit Kirche meinte er nicht ein Gebäude, sondern mit Kirche meinte er die, die zu Jesus gehören. Meinte er die, die ihr Leben Jesus geweiht haben. Die Recht in dieser Kirche wohnen, die werden in Gott selig sein. Des Todes Flut wird sie verschonen, denn Gottes Arche schließt sie ein. Für sie ist Christi Blut vergossen, das sie im Glauben nehmen an und werden Gottes Hausgenossen. Sind ihm auch willig untertan. Also wird nun Gottes Gemeinde gepflegt, erhalten in der Zeit. Gott, unser Hort, schützt sie alleine und segnet sie in Ewigkeit. Auch nach dem Tod wird er ihr geben, aus Christi Wohltat, Fülle und Gnad, das ewig freudenreiche Leben, das gib auch uns, Herr unser Gott. Ja, Herr unser Gott, wir wollen dich anbeten, wir wollen dir danken dafür, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du an unserem Leben genauso nah dran sein willst, wie an dem Leben dieser Männer, von denen wir heute gehört haben, Adam, Henoch, Methusalem, Noah. Herr, danke, dass du für uns genauso nahe bist. Und das, was wir in deinem Wort finden, nicht eine meilenweit entfernte fremde Historie ist, sondern dass wir in diesen Nachrichten aus der Urzeit dir begegnen dürfen, Herr, der du uns lieb hast, der du für uns sorgen willst und der du uns nach Hause bringst. Herr, wir bergen uns unter deinen Schutz. Jesus, wir flüchten uns zu dir als unsere Arche. Und wir bitten dich, Herr, wenn Menschen diese Predigt hören und diese Texte lesen sollten, die ihr Leben dir noch nicht geweiht haben, dass sie doch erkennen, wie dringend das ist, Herr. Unser Leben gehört in deine Hand, denn nur dort ist es wirklich sicher. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.